Jesus, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Wir danken dir für Indonesien, dass du dieses Land kennst und liebst, dass du die Menschen dort kennst. Wir danken dir für das, was du schon tust, Heiliger Geist, für den Aufbruch, den es dort gibt. Und wir beten, dass mehr und mehr Menschen dich, den Retter der Welt, kennenlernen. Den, der den Preis bezahlt, dass viele sich zu dir wenden. Wir beten für ein Erwachen in diesem Land und dass viele Menschen ein Zeugnis geben in ihrem Land, aber auch darüber hinaus. Wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, das Zeugnis von Jesus groß machst, global. Und wir danken dir für alle, die dort im Glauben stehen, für alle, die dir nachjagen. Wir beten für Schutz für sie, auch für die Leiter, für ihre Familien. Und wir danken dir für deine Pläne, die zustande kommen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an so einen Gottesdienst. Ich möchte auch nochmal Danke sagen. Wir haben ja zwei wunderbare Spenden bekommen für ein schönes Pult und einen schönen Tisch. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Gebt doch den Personen mal einen Applaus. Das ist weit schöner als der Notenständer. Vielen Dank dafür. Und ich weiß nicht, wer von euch da war letzte Woche. Wir hatten ein ganz starkes Wochenende, Samstagabend und dann Sonntag mit Walter Heidenreich und am Samstag auch mit dem Volkhard Spitzer. Der hat mir eine Nachricht geschrieben diese Woche, dass er in 50 Jahren sich nicht so herzlich aufgenommen gefühlt hat wie hier. Das hat ihn ganz tief berührt irgendwie und einfach was in seinem Herzen gemacht. Und das war wirklich unser Ziel, ihn zu ehren, das zu feiern, das, was Gott durch ihn getan hat, das hochzuhalten, aber auch das zu feiern, was der Heilige Geist getan hat in unserer Stadt vor knapp 30, 40 Jahren eher, wo viele, viele, viele Hunderte zum Glauben gekommen sind. Und was Gott einmal gemacht hat, das möchte er wieder machen. Amen. Und ihr dürft gerne ich auch die Predigt nachhören vom Sonntag vom Walter. Wir haben sie versucht zu schneiden, einen gewissen Teil rauszuschneiden, der man sich nicht so gut anhören kann, weil er so leidenschaftlich, emotional mit dem Heiligen Geist war. Aber die Predigtteile einfach, wo er über den Heiligen Geist gesprochen hat und wie wir uns auch ihm öffnen, die haben wir drin gelassen. Hört es gerne nach, wenn ihr nicht da wart. Gott kommt und Gott kommt gewaltig. Amen. Und was für mich ganz persönlich schön ist, ich meine, die letzte Woche war von verschiedenen Dingen bestimmt, auch von einem starken Regen und auch von gewissen politischen Entscheidungen. Und wir sind ja in einer Serie Liebe ist und wir haben leider, wie ihr es mitbekommen habt, heute keine Präsentation. Deswegen mein Titel heute ist Liebe ist und dann Ehe für alle, Fragezeichen. Ist ja politisch wichtig, dass wir darüber reden. Und was mir persönlich gefällt ist, dass wir ganz lange überlegt haben, ob wir dieses Statement, was wir am Wochenende hatten, ob wir das im September machen, weil es viel mehr Zeit gehabt hätte, das vorzubereiten. Aber wir haben empfunden, eindeutig, wir sollen es im Juni machen und haben dann gesagt, egal, obwohl wir keine Zeit haben, das vorzubereiten, wir ziehen das einfach vor und ziehen das durch am Samstag. Und irgendwie gefällt es mir, dass wir auch was vorgezogen haben und wir waren noch schneller, nämlich, dass wir Gottes Geist wollen und eine Ausgießung in unserem Land haben wollen. Und das wird Gott hören und darauf wird Gott reagieren. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du einfach diese Worte nimmst. Und wir haben heute gehört, einleitend, dass deine Worte rein und klar sind, geläutertes Gold. Und ich danke dir, dass du ein Liebhaber aller Menschen bist, dass du Menschen liebst, jeden Einzelnen in unserer Stadt, in unserem Land. Und wir danken dir, dass das auch die Botschaft ist, die ausgeht und die rausgeht. Und wir danken dir, dass wir gleichzeitig so dich umarmen können. Und du warst voller Liebe, voller Gnade und voller Wahrheit. Und in dir ist diese Spannung möglich. Und wir als Gemeinde wollen in dieser Spannung leben und dieser Spannung auch Ausdruck verleihen. Wir sagen, dein Wort soll laufen, binden alles, was es sabotiert, in deinem Namen. Amen. Ja, ihr habt das mitbekommen, wir hatten einen Bundestagsbeschluss jetzt am 30. Juni. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, die sogenannte Ehe für alle. Und ich möchte einfach ein paar Sachen dazu sagen. Das Erste ist vielleicht ein bisschen anders als gedacht. Es ist für mich erstmal eine gute Sache und da dürfen wir auch dankbar sein, auch in so einem Kontext, dass wir in einer Demokratie wohnen und leben. Und das ist einfach die Form, in der wir unser Staat, unsere Gesellschaft organisiert ist. Und es ist gut, dass in unserem Land freie Meinungsäußerung möglich ist. Amen. In alle Richtungen. Das ist gut. Das ist ein Wert und der ist wichtig. Jeder darf sagen, wenn es jetzt nicht andere diskriminiert oder verurteilt oder einfach entehrt, darf seine Meinung frei äußern. Und es ist gut. Und es ist gut, dass sie erlaubt sind, dass sie geäußert werden dürfen. Es ist auch gut, dass du dich nicht fürchten musst, wenn du eine andere Meinung hast, dass du verhaftet wirst oder dass du verfolgt wirst oder irgendwelchen Repressalien ausgesetzt wirst, wie in anderen Ländern. Das ist erstmal ein Pfund und da dürfen wir dankbar für sein. Amen. Es ist auch gut, dass Dinge entschieden werden in unserem Staat und dass dann Dinge friedvoll umgesetzt werden in alle Richtungen, dass eine Regierung friedvoll übergeben wird, dass es da nicht zu Revolten, zu Revolutionen kommt, sondern dass einfach eine gewisse Ordnung etabliert ist, auch eine respektvolle und ehrenvolle Haltung. Das ist gut und dafür können wir dankbar sein. Und wie gesagt, das ist gut für alle Beteiligten. dann ist es auch so, dass es nachvollziehbar ist. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie lebt von Mehrheitsentscheidungen. Und es ist irgendwo schlüssig und logisch, egal ob September oder Juni ist, dass durch Mehrheitsentscheidungen auch Entscheidungen getroffen werden, die du und ich vielleicht nicht so treffen würden. Amen. Und zwar auch logisch in unserem Land, wo eine Mehrheit keine vielleicht lebendige Beziehung zu Gott hat. Das ist einfach so. Und auch zweitens, wo auch das Wort Gottes als Wort Gottes in dieser Form gar nicht so sehr erkannt und anerkannt wird. Also es ist nicht verwunderlich und das war schon immer so. Das war im Alten Testament so, das ist im Neuen Testament zu Jesu Zeiten so. Wir sind in dieser Welt, eine Welt, die Gott leidenschaftlich liebt. Amen. Und wir dürfen Dinge sehen und wissen, nicht weil wir besser sind, weil wir cleverer, weil wir schlauer sind. Nein, sondern weil wir Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, kennen, weil wir sein Wort kennen, weil wir uns darauf eingelassen haben, dass wir sagen, das ist Wahrheit, Wahrheit ist klar, Wahrheit ist definiert, Wahrheit ist nicht vage. Und weil wir Gott kennen, unseren Schöpfer, kennen wir Dinge, die andere Menschen nicht kennen. Und zwar nicht, weil sie böse oder schlecht sind, sondern sie wissen einfach nicht darum. Amen. Ihr könnt mal euch wenn ihr wollt, auf YouTube ein Video angucken von Eric Metaxa. Der hat die Biografie über Bonhoeffer geschrieben unter anderem. Da redet er auf diesem Gebetsfrühstück in den USA über verschiedene gesellschaftsrelevante Themen. Und er beschreibt genau das, wie zur Zeit der Sklaverei damals in England, er hat auch eine Biografie über Wilberforce geschrieben, wie eben die Christen etwas erkannt haben, was die Mehrheit noch nicht sehen konnte. Und der Ansatz Gottes ist fantastisch. Es gibt wenn du in die Geschichte hineinguckst, wenn so Gesellschaften an solche Scheidepunkte kamen, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder es kam zu Revolution, siehe Frankreich, oder in gleicher Zeit damals oder in England kam es zu einer Ausgießung des Heiligen Geistes und einem erwecklichen Aufbruch unter Wesley. Und der Geist Gottes hat eine Nation angefangen heimzusuchen und als die Nation Jesus kennengelernt hat, auch immer mehr und mehr, dann wurden Dinge parlamentarisch verändert. Und so wurde dann die Sklaverei zum damaligen Zeitpunkt abgeschafft. Und deswegen freut es mich, dass wir ein Statement gemacht haben letzten Samstag. Und das ist nicht das Statement, das ist einfach ein Statement von vielen anderen Dingen, die Gott in dieser Stadt tut, wo wir gesagt haben, Gott, wir wollen, dass du unser Land heimsuchst. Amen. Und wart mal ab, wenn 20 Millionen Jesus kennen oder 30 Millionen, dann ändern sich Dinge auch wieder. Amen. 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 Das heißt, wir sind in einer Demokratie, hier gibt es Mehrheitsentscheidungen. Es ist völlig klar, dass manche Dinge Menschen anders sehen und das aus gutem Gewissen. Sie treffen aus eigenem Gewissen, aus ihrem Weltbild, mit ihren Überzeugungen wahrhaftige Entscheidungen und stehen für die Gerade. Und das muss man erstmal so stehen lassen, auch wenn man es anders sieht und auch wenn man es gern anders hätte, dem ist einfach so. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht so sehr darum, wie auch dieser politische Prozess weitergeht. Da gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Optionen. Beten ist immer gut, verschiedene andere Dinge sind auch immer gut. Aber das ist nicht so sehr mein Punkt, sondern dass wir verstehen, dass Gottes Strategie ist, unser Land heimzusuchen und Herzen von innen heraus zu verändern. Und was wichtig ist in dieser Zeit, ist, dass wir mit Menschen, die anderer Meinung sind, die anders denken, die anders ticken, dass wir sie in einer Art und Weise behandeln, wie auch wir behandelt werden wollen. Ich möchte auch nicht, dass gewisse Schlagworte einfach über mir ausgesprochen werden, Fundi und so weiter, und Dinge, die einfach so plakativ ausgerufen werden. Und genauso wenig machen wir das mit anderen. Ich war in einem Gebetskreis diese Woche mit verschiedenen Leitern aus der Stadt und allein Worte können gefühlt echt verletzend sein, wenn du in diesem anderen Lager bist. Das sind gute Leute, gute Leiter, gute Pastoren mit einem guten Herzen, aber man tut dann die anderen Gruppierungen mit so Schlagworten vielleicht labeln und ich finde, das ist nicht gut, wenn wir Menschen gewinnen wollen. Das heißt, ich möchte, dass wir als Gemeinde so reden über Andersdenkende, über andere Gruppierungen, wie wir auch wollen, dass man über uns spricht. Um dass wir nicht verunglimpfend oder verallgemeinernd sind und dass wir verstehen, dass Mensch, Jesus, also er ist ja unser Vorbild, er ist unser Gott, er ist unser König, er hat Menschen geliebt und zwar alle Menschen, egal in was sie und wie sie gelebt haben. Amen. Jesus wird bezeichnet als Freund der Sünder. Jetzt kommt bei so einem Thema gleich die Gegenfrage, ja, willst du sagen, das ist Sünde? Absolut, und ich sage auch gleich mehr dazu, genauso wie viele andere Dinge Sünde sind, auch in meinem Leben. Und Gott hat mich geliebt, als ich ganz fern von ihm war. Und wir brauchen eine Erlösung. Und Gott ist ein Gott, der Sünder liebt. Amen. Er liebt Sünder und er lehnt Sünde ab. Und diese Differenzierung, die steht, und Gott nennt Dinge beim Namen, er heißt Dinge gut und er heißt Dinge auch nicht gut. Und da kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. Das bleibt so. Gleichzeitig heißt es nicht, dass man Menschen ablehnt, die Dinge tun, die man vielleicht selber nicht gut findet. Amen. Jesus ist unser Vorbild Und wenn ihr in sein Leben hineinschaut, dann fasziniert mich das, wie viel Risiko er eingegangen ist, diese Liebe Menschen auszudrücken. Er hat keine Angst gehabt, mit Menschen gesehen zu werden, die der religiösen Norm der damaligen Zeit völlig widersprochen haben. Und gleichzeitig war er ohne Kompromiss. In Johannes 1, Vers 17, da heißt es, durch Jesus ist uns geworden Gnade und Wahrheit. Jesus war die Wahrheit in Person, die Heiligkeit in Person, die Reinheit in Person, ohne Kompromiss und gleichzeitig voller Güte, voller Barmherzigkeit, voller Gnade. Und zum Beispiel eines Tages läuft er durch die Straßen und ein Mann, ein jüdischer Mann, Zachäus, der ein Zöllner war, das heißt, er hat sich quasi vom römischen System damals einkaufen lassen und hat mit ihnen kooperiert, um nicht wenig Geld zu machen. Und dieser Zachäus war fasziniert von Jesus und wollte Jesus sehen und wollte irgendwie in Kontakt kommen mit ihm und klettert, weil er nicht so groß war, auf einen Baum, ich kann das nachvollziehen, um Jesus zu sehen. Und als Jesus vorbeiläuft, weiß Jesus schon, dass dieser Zachäus im Baum ist und wendet sich zu ihm, ruft ihn und sagt, ich möchte heute Abend bei dir zu Gast sein. Und als die religiöse Elite das zum damaligen Zeitpunkt hört und sieht, ist sie schockiert und sagt, wie kann er das machen, dass er bei Fressern und Säufern und Sündern zu Hause, warum kehrt er bei ihnen ein? Und das hat Jesus überhaupt nicht gefürchtet. Warum ist er dort eingekehrt? Weil er Zachäus liebt. Amen. Liebt er die Liebe zum Geld? Nein. Du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Gott lehnt Dinge ab, aber er liebt Menschen. Wir lesen an anderer Stelle, er ist gekommen, um Verlorene zu retten. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und da schwingt immer mit, ja, willst du sagen? Ja, ja, ich will sagen, dass Gott Sünder rettet und auch gewisse Dinge, die beschlossen werden, Gottes Wegen und Maßstäben einfach nicht entsprechen. Punkt. Denn der Sohn des Menschen, Lukas 19, Vers 10, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt eine zweite Geschichte, die mich total fasziniert. Das ist die mit der Prostituierten. Da sitzt er auch in dem Haus eines religiösen Führers und eine Prostituierte kommt rein. Jeder weiß, wer sie ist. Jeder weiß, was sie tut. Sie ist überwältigt von der Liebe Jesu und kommt zu ihm, heult Rotz und Wasser. Und man liest es immer so. Aber ich habe mal eine Verfilmung gesehen, die hat das so richtig vor Augen gebracht, wie diese, sagen wir mal, etwas laszive Frau auf Jesus zukommt, sich zu ihm kniet, heult und seine Füße küsst und wäscht. Und du denkst so von außen, oh, also, kennt ihr euch? Und es wirkt nicht so neutral und auch nicht so klinisch rein, sondern es wirkt total gefährlich, wenn du ein Messias sein möchtest, so da rumzusitzen und von so einer Frau dir so die Füße küssen und abtrocknen zu lassen mit ihren Haaren. Und Jesus hat gar kein Problem gehabt damit. Er hat einen Lebensstil abgelehnt, aber er hat Menschen geliebt und er hat sie gesucht und er wollte sie retten und er wollte ihnen ewiges Leben geben und das möchte er bis heute. Amen. Und das eine, das gehört zusammen. Es gibt eine Kraft, eine Dynamik, die dir das Gefühl geben möchte, dass du, wenn du liebst, mit allem übereinstimmst. Und es stimmt nicht. Du kannst lieben, du kannst wertschätzen, du kannst jemand mögen, du kannst jemand achten und dennoch mit Dingen nicht übereinstimmen, die diese Person tut. Amen. Und lasst euch nicht von dieser Lüge einfangen. Das stimmt nicht. Und lasst euch auch nicht einen Stempel aufdrücken, dass es diskriminierend ist oder lieblos. Und andere Worte, die ich jetzt nicht verwende. Das ist nicht die Wahrheit. Du kannst Menschen lieben, du kannst Menschen schätzen, kannst eng mit denen sein und trotzdem die Art und Weise, wie sie leben, ablehnen oder auch sagen, das entspricht nicht Gottes Wille. Das ist sogar Liebe, wenn wir die Dinge, die in Gottes Herz sind, so verkündigen. Das werden wir gleich sehen von Worten, die Jesus uns selber gesagt hat. Das heißt, diese Frau sitzt an seinen Füßen, küsst ihn, liebkost ihn und die religiösen Führer sagen, ey, weiß er eigentlich, wer sie ist? Und Jesus lehrt sie dann ein Gleichnis über Selbstgerechtigkeit, wem viel vergeben ist, dem ist auch viel, der wird viel lieben. Wer viel Vergebung erfahren hat, wird viel lieben und der religiöse Leiter denkt sich, Mist, mir ist gar nicht so viel vergeben und das ist nicht das Gleichnis. Wenn du denkst, Mist, ich habe gar nicht so viel Mist gebaut, das Gleichnis ist ein Gleichnis gegen Selbstgerechtigkeit. Dir ist viel vergeben, vielleicht weißt du es noch nicht. Amen. Schauen wir uns an, was Jesus also konkret zum Thema Homosexualität sagt, weil darum geht es ja bei Ehe für alle unter anderem. Und es gibt dieses Zitat, das wahr nicht das ist, was eine Mehrheit glaubt oder denkt, sondern in unserem Kontext ist das wahr, was Gott durch sein Wort uns als Wahrheit offenbart hat. Amen. Das heißt, in diesem ganzen Kontext ist ja so diese Frage, kann denn Liebe Sünde sein? Also in diesem Das ist ja so die große Frage, ja, da ist Liebe, da ist Treue, da ist Verlässlichkeit. Kann das denn falsch sein? Und das ist eine Frage, die gut ist, die zu stellen. Und lass uns das gemeinsam angucken. Und nochmal, ich sage das, auch wenn das Leute hören, die heute nicht da sind, man kann das nicht zerreißen und auch nicht aus dem Kontext reißen, was ich sage. Ich kann sagen, dass ich zu diesen Dingen eine andere Meinung habe, auch von der Heiligen Schrift her. Und ich denke, die Heilige Schrift ist eindeutig an dieser Stelle. Und ich lade dich ein, wenn du über dieses Thema noch nie nachgedacht hast, vielleicht bist du auch neu hier, nimm dir die Bibel, lies die Stellen nach, forsche nach, frag den Heiligen Geist. Johannes 7, Vers 17. Wer die Wahrheit wissen will, der wird wissen, ob diese Lehre von Gott ist oder nicht, sagt Jesus. Also du bist total eingeladen, das, was ich sage, mitzunehmen, zu prüfen, nachzudenken, zu durchdenken, zu erforschen und dir eine eigene Meinung zu bilden. Aber lass es mich nochmal sagen, wenn ich zu einem Schluss komme, ich denke, das entspricht nicht den Absichten und Gedanken Gottes, dann heißt es nicht, dass ich Menschen ablehne oder gegen Menschen bin, sondern im Gegenteil, ich bin für Menschen. Deswegen möchte ich ihnen meine Wertschätzung, meinen Respekt zeigen, aber ihnen auch sagen, dass ich anders denke als sie. Und das ist im Übrigen Toleranz. Toleranz ist nicht, wir glauben alle das Gleiche, sondern Toleranz ist, ich bin anderer Meinung als du und lass dich damit stehen. Und das ist total wichtig, aber in beide Richtungen. Man muss auch akzeptieren, dass wir, dass ich, dass vielleicht du eine Meinung hast, die anders ist und da nicht diskriminiert wirst, nicht irgendwie ein Hashtag auf dich gepackt wird, irgendein Statement, wer du bist und wie du bist, sondern nein, wir respektieren Standpunkte und wir wollen auch respektiert werden. Amen. Jesus definiert Liebe. Und es ist gut zu sagen, ja, ich liebe Jesus. Das klingt gut. Jesus, ich liebe Jesus und ich bete ihn an und dieses und jenes und das ist wunderbar, das ist Teil von Jesus lieben. Aber Jesus sagt an einer Stelle, dass Menschen ins Reich der Himmel kommen werden und sagen, Jesus, wir haben in deinem Namen Mauerparkeinsätze gemacht, prophezeit und Mauerparkeinsätze sind sehr gut, Amen. Und wir haben andere Dinge gemacht in deinem Namen und Jesus sagt dann zu ihnen, hey, ich kenne euch nicht. Ihr habt nicht den Willen meines Vaters getan. Und dann sagt er, geht von mir. Und wenn man das so liest im Kontext, dann merkt man, wow, irgendwie klingt es ganz schön herausfordernd. Und Jesus definiert Liebe an einer Stelle, und zwar unter anderem in Johannes 14, 21 bis 24, da lesen wir, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das Wort, was hier steht im Griechischen, ja, du kannst es ableiten, wer meine Gebote hat und sie tut, aber was dort wörtlich erstmal steht, ist, wer meine Gebote hat und sie festhält. Sie sich vor Augen hält, sie bejaht, sie wirklich sich vor Augen hält. Also was heißt das? Das ist eine Herzenshaltung. Derjenige, der Jesus liebt, hat die Gebote, die Worte Jesu und er bejaht sie in seinem Herzen. Er sagt, ja, so ist es, so verhält es sich und so möchte ich, dass mein Leben geprägt ist und so soll mein Leben aussehen. Aus dieser Haltung, aus dieser Herzenshaltung, aus diesem Bejahen folgt dann in einem Prozess auch Tun. Ich meine, wir alle, also ich zumindest, erlebe an verschiedensten Stellen, wo Gottes Wort mich trifft, ich bejahe Gottes Wort und jetzt muss ich die Person werden, die die Heilige Schrift hier aufzeigt. Amen. Das Gegenteil von Werke des Fleisches, Galater 5, sind nicht Werke des Geistes, sondern Früchte des Geistes. Diese Dinge wachsen in uns in einem Prozess, in dem wir mit Gott leben, in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft, nimmt er in uns Gestalt an und du wirst in sein Abbild verwandelt, in seine Güte, in seine Milde, aber auch in seine Klarheit, seine Eindeutigkeit, seine Vollmacht. Das ist ein Prozess und es ist in Ordnung, dass es ein Prozess ist. Das Wichtige ist die Herzenshaltung. Wer mich liebt, sagt Jesus, bejaht und hält mein Wort fest. Amen. Und Jesus hat zu konkreten Dingen konkrete Meinungen und er definiert, was nun lieben heißt. Wenn er sagt, das ist, was ich möchte, das ist mein Gebot, dann definiert er, mich lieben bedeutet, dass du diese Wahrheit, das, was ich offenbart habe, umarmst und dich dazu stellst. Und es kann nicht sein, dass du sagst, okay, du sagst das, Jesus, ich liebe dich, aber das möchte ich nicht. Das ist nach Jesu Definition nicht Liebe. Dann sagst du, ja, aber es fühlt sich an wie Liebe, aber es ist keine Liebe. Liebe ist, dass ich sage, was du sagst, was du bejahst, was dir entspricht, das will ich auch. Vielleicht kämpfe ich damit. Gewiss. Gewiss werden wir mit Dingen kämpfen. Vielleicht merke ich, ich will das, aber ich kann es noch gar nicht. Auch das ist nicht das Problem. Aber ich will, was du willst. Ich sehe dein Wort, ich bejahe dein Wort und ich möchte, was du willst. Amen. Wer meine Gebote hat und sie festhält, sie sich vor Augen hält und dann in einem Prozess auch zu der Person wird, die das tut, der ist derjenige, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst, aber nicht der Welt? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, auch hier haben wir schon wieder einen Unterschied. Er greift eine Gruppe auf, die ihn kennt, versus eine Gruppe, die ihn nicht kennt. Hey, wir können nicht erwarten, dass Mehrheitsentscheidungen in unserem Land in gewisser Form an manchen Stellen die Dinge umarmt und bejaht, die Gott in seinem Wort offenbart, hat ein Wort, an das sie gar nicht glauben und einen Gott, an den manche gar nicht glauben. Amen. Und dann gibt es auch Menschen, die nehmen für sich in Anspruch, und das möchte ich jetzt erstmal gar nicht beurteilen, Gott zu kennen, Gott zu lieben und an sein Wort zu glauben, die auch zu anderer Position kommen. Und meiner Meinung nach ist ihre Schlussfolgerung falsch. Und du darfst dir deine Meinung bilden. Du musst nicht meine Meinung übernehmen. Aber Jesus definiert hier Liebe. Und da können Kirchenmänner Land auf, Land abwärts sagen, das ist Liebe, das ist Treue, das ist Verlässlichkeit. Die Frage ist, ist das dann das, was Gott in seinem Wort gut heißt oder nicht? Und das schauen wir uns an. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, derjenige, der das Wort Gottes in Person ist, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann lesen wir in Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, du nimmst nicht eine Stelle aus dem Wort Gottes und machst daraus eine Lehre, sondern nimmst die Gesamtheit des Wortes Gottes und schaust, wie Dinge sich verhalten. Was ist das Zeugnis der Heiligen Schrift? Und hey, Gott hat nicht das Alte Testament über Bord geschmissen, nichts dergleichen. Er hat es erfüllt in sich, er hat es erweitert, aber das Alte Testament wie das Neue Testament ist, es ist eins in ihm. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Zum damaligen Zeitpunkt, als Johannes das schreibt, gab es das Neue Testament gar nicht. Er ist also das fleischgewordene Wort, das, was wir im Alten Testament lesen, Dinge, die Gott uns dort wissen lässt. Und schauen wir uns ganz kurz den Schriftbefund an. 1. Mose, ganz am Anfang, 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Also Gott schafft sie als Mann und als Frau. Er schafft sie als eine Einheit. Sie beiden zusammen repräsentieren Gott. Und diese Einheit, diesen Bund, dieses Zusammensein, das segnete er und sagt, vermehrt euch, seid fruchtbar, macht euch die Erde untertan und so weiter und so fort. Im gleichen Kontext an das jüdische Volk. Ich mache hier keine ausgefeilte, anderthalbstündige Bibellehre darüber, sondern einfach nur ein paar Snapshots, damit ihr euch Gedanken machen könnt und gerne selber weiterforschen könnt. Im Alten Testament lässt er dann auch sein Volk, das Volk Israel, zum damaligen Zeitpunkt wissen, dass wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie er bei einer Frau liegt. Und das ist ein bisschen symbolisiert gesprochen, ihr wisst, was es meint, also wenn die so nah sind, wie ein Mann mit einer Frau sein kann, als Mann und als Mann, dann sagt Gott in seinem Wort, ist das für ihn ein Greuel. Auch hier wieder, wenn man so einen Satz hört, die Tat entspricht Gott nicht. Die Lebensweise entspricht Gott nicht. Aber Gott liebt Menschen. Amen. Bitte nochmal. Gott lehnt eine Art und Weise ab, wie diese Menschen leben, aber er lehnt nicht die Menschen ab. Amen. Hey, das kannst du auf jedes weitere Thema erweitern. Gott mag keine Lüge. Gott mag kein Lästern. Gott mag keinen Ehebruch. Gott mag diese Dinge nicht, aber er liebt diese Menschen. Das ist nicht die eine Sünde. Nein. Aber es ist auch etwas in der Vielfalt von dem, was Gott einfach nicht entspricht. Und wir reden auch nur darüber, weil manche so tun, als würde das Gott entsprechen. Und es entspricht Gott nicht. Amen. Paulus im Römerbrief schreibt, dass wenn ein Mann oder eine Frau den natürlichen Verkehr als Mann mit der Frau, als Frau mit dem Mann verlässt und dann zueinander entbrennt in Leidenschaft, auch hier körperlich gemeint, dann ist das etwas, wo jemand sich verirrt hat, verlaufen hat. Der ist von dem Originalweg einfach abgekommen. Da kannst du drehen, wie du möchtest, das ist, was er sagt. Und Paulus ist nicht altgestrig, ist auch nicht überholt, wusste es auch nicht besser, sondern Paulus greift das Zeugnis der Heiligen Schrift auf. Und dann sagen Leute zu Recht, ja gut, aber Jesus hat gar nichts dazu gesagt. Wenn es Jesus widersprechen würde, dann hätte er doch etwas dazu gesagt. Gute Frage. Hat er nicht, aus folgendem Grund. In Matthäus 15, 24 lesen wir, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und Israel, das Haus Israel, die jüdischen Gläubigen zur damaligen Zeit hatten überhaupt keine Frage, was das Thema angeht. Es gab gar keine Frage, was Gott darüber denkt. Und alle Themen, wo das Haus Israel sich von den Gedanken Gottes entfernt hatte, da hat es Gott bewusst aufgegriffen, weil er gesagt hat, nee, warte mal, das mit Scheidung habt ihr falsch verstanden mit dem Scheidebrief. Ihr denkt, oh, ihr nehmt die passende Scheidebrief, guten Scheidebrief und so weiter. Er sagt, nein, nein, ihr habt es nicht verstanden. Matthäus 5, Kapitel 5, 6, 7, da zeigt er ihnen, ihr habt es so gehört. Und dann korrigiert er die Bilder und sagt, nein, Ehebruch, Leute, ist nicht, wenn du nicht mit ihr ins Bett steigst, aber tagtäglich die eine Frau nach der anderen anschaust. Dann hast du die Ehe schon gebrochen in deinem Herzen. Da greift er Dinge auf, weil er sagt, ihr habt euch vom Original entfernt. Und dann korrigiert er es und bringt es ins richtige Licht. Und glaubt mir, wenn ihre Wahrnehmung, was Homosexualität angeht, daneben gewesen wäre, dann hätte es Jesus aufgegriffen und hat gesagt, ja, ihr habt gehört, Mose sagt das, aber ich meine, solange es in Verlässlichkeit und Treue ist, ist es natürlich Ehe. Hat er aber nicht, weil er es nicht so sieht. Er hätte es thematisiert, wenn er hier eine andere Meinung gehabt hätte. Deswegen spricht Jesus im ganzen Neuen Testament in seinen Reden nicht darüber. Er spricht nicht darüber, weil es die Frage unter dem jüdischen Volk, zu denen er gesandt worden ist, in erster Linie nicht gab. Dann sagt man, ja, Paulus spricht davon, klar, weil er zu den Griechen, auch zu den Römern spricht, also Korinth, Rom und so weiter. Paulus greift was auf und auch diese Stelle wird dann genommen und darüber debattiert. Im 1. Korinther 6, da schreibt Paulus noch mehr darüber, da sagt er, hey, das Reich Gottes, also die Ewigkeit mit Gott, werden folgende Dinge nicht erben. Und du, da ist eine ganze Palette, da ist homosexuelle Praxis ein kleinster Teil. Da gibt es viele andere Dinge, die dort geschrieben stehen. Aber da nimmt er zwei Begriffe, die ich jetzt nicht erwähne, aber diese zwei Begriffe sagen Kritiker, die sagen, das meint Gott nicht so und im Neuen Testament ist es nicht mehr so gemeint. Die Kritiker nehmen diese zwei Begriffe, die dort stehen, wenn ihr es euch durchlest, werdet ihr sie erkennen. Und sagen, naja, von was Paulus hier spricht, das ist eine Lebensrealität, die damals im Griechenland war. Und zwar, das stimmt, haben dort damals Lehrer und gebildete Leiter, Mentoren, oft Schüler gehabt, mit denen sie sexuell verkehrt sind. Kannst du in jedem säkularen Lexikon über griechische Gesellschaft nachlesen. Es gibt auch Bilder bis heute, wo all das thematisiert worden ist. Die Sexualität zwischen zwei Männern, was zum damaligen Zeitpunkt auch als die edlere Sexualität in Kreisen galt, als die Sexualität zwischen Mann und Frau, die nur zur Fortpflanzung da war. Und dieses Verhältnis zwischen einem Lehrer und dem Schüler, was sexuell ausgelebt worden ist, da gab es zwei Begriffe für. Und Paulus nutzt diese zwei Begriffe. Das stimmt. Kritiker sagen jetzt, also das stimmt, Paulus schreibt in diesem Kontext. Und Kritiker sagen jetzt eben, ja gut, seht ihr, was Paulus meint, ist dieses wechselhafte, nicht verbindliche Sexuelle zwischen zwei Männern. Und was Paulus nicht meint, ist eine verlässliche, treue Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen oder wie auch immer das definiert ist. Das kann natürlich gelebt werden. Aber das stimmt nicht. Auch wenn Kritiker recht haben, diese Bibelstelle meint etwas anderes, zeigt uns die Summe des Wortes doch, dass Gott Ehe, Sexualität anders definiert und anders gehandhabt möchte. Amen. Ich weiß, es ist nicht die klassische Preis dem Herrn, Halleluja Predigt, aber sie ist genauso entscheidend. Wir haben einen Traum gehabt, eine von unseren Leiterinnen, dass Menschen aufstehen werden in unserer Gemeinde und sagen werden, die Lehre, die ihr habt in diesem Kontext, entspricht nicht der Heiligen Schrift. Und deswegen ziehen wir das vor. Wir sagen, doch, es entspricht der Heiligen Schrift. Und wenn du dir unsicher bist, ist es eine gute Zeit zu forschen. Forsche. Dieses Thema wird noch weitere Kreise ziehen, weil man mir oder dir oder jemandem abspricht und sagen wird, du bist gegen die Liebe. Bin ich überhaupt nicht. Aber Gott definiert Liebe, vor allem eheliche Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und in diesen Bund packt er Sexualität hinein. Und das so hat es Gott definiert. Gott liebt alle Menschen, aber diese Dinge entsprechen ihm nicht. Und Jesus sagt, wer mich liebt, bejaht meine Worte. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Mir ist klar, dass die Lebensrealität von Menschen, die damit zu kämpfen haben oder auch nicht zu kämpfen haben, die so empfinden, erstmal natürlich mit dem, was ich gerade gesagt habe, crasht. Und das betrifft Menschen, die in unserer Gemeinde sind. Das betrifft Menschen, die in anderen Gemeinden sind oder auch Menschen, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben und deswegen auch mit Gott ringen oder auch Gott gar nicht wollen. Oder Christentum gar nicht wollen. Weil sie sagen, na, wenn ich so empfinde, wenn ich so fühle, dann will ich mit diesem Gott gar nichts zu tun haben, der das so nicht sieht oder so nicht bejaht. Und das ist, was mich so bewegt. Ich möchte, dass wir bekannt sind als Gruppe, dass wir für Wahrheit stehen, aber dass Menschen, egal aus welchen Hintergründen, und das ist weit mehr als das, sich angenommen und geliebt und wertgeschätzt fühlen. Amen. Und das äußert sich auch in Worten, auch wie wir mit Menschen umgehen, auch wie wir über so eine Thematik reden. Hey, Daniel im Alten Testament wurde zum Oberwahrsager in einem korrupten System gemacht. Der hat keine Angst gehabt, dass er so einen Titel bekommt, der eigentlich mit Gott nicht viel zu tun hatte. Und als dann ein Gerichtswort über Nebukadnezar kommt, da sagt er, oh Nebukadnezar, oh König, ich wünschte, dieser Traum wäre nicht für dich. Weil er wirklich eine Liebe hat für die, die anders denken. Und wir brauchen wirklich eine Liebe. Wir brauchen nicht Rechthaberei, wir brauchen nicht, aber die Bibel sagt, tuff, 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 und schlagen das den Leuten um die Ohren. Wir brauchen Liebe zur Wahrheit und Liebe für Menschen. So wie Jesus auch war. Und das ist Liebe. Wenn wir für Dinge einstehen und trotzdem eine klare Meinung haben zu verschiedenen Punkten. Was ist also mit den Menschen, die damit kämpfen? Was für alle Themen gilt, und deswegen ist dieses Thema auch viel größer, als das Thema Homosexualität ist, dass wir alle von Gott zuerst geliebt sind. Amen. Der Römerbrief sagt, es gibt keinen Gerechten. Du kannst der heterosexuellste Mensch auf der Erde sein, das macht dich nicht gerechter. Amen. Nur falls du Zweifel hattest. Kein Mühe. Es gibt keinen Gerechten. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und alle, die Lügner, die Mörder, die in falschen sexuellen Dingen gelebt haben, die Lästerer, die Trinker, die Ungehorsam, alle hat Gott umsonst gerechtfertigt, weil er seinen Sohn gegeben hat. Amen. Hierin ist die Liebe Gottes offenbart geworden, dass er uns zuerst geliebt hat und dass er uns erkauft hat, als wir noch fern von ihm waren. Da wollte Gott dich und mich schon haben und jeden anderen auch, egal in was er lebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Amen. Wer diese Liebe erlebt, und hey, das ist Voraussetzung. Ich hatte ein Gespräch vor, wann war das? 12 Jahren. Da waren wir in so einer extrem linken Kneipe, wo es einen Vortrag über Christentum gab. Den haben wir uns mal so reingezogen als neutrale Beobachter. Und dachte ich, ach du meine Güte. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, wir gehören auch zu denen. Und dann hatten wir natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Und dann kam auch einer auf mich zu und hat gesagt, ja, aber was denkt ihr über Homosexualität? Und hat mir gute Fragen gestellt. Und Fragen, die mit ganz viel Schmerz verbunden waren. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich möchte jetzt erstmal gar nicht da viel zu sagen, aber ich möchte dir ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, wir beide wären gute Freunde. Und du würdest mich über Jahre kennen und sehen, dass du dich auf mich und auf meinen Rat und auf meine Freundschaft verlassen kannst. Wenn es so wäre. Und dann würde ich zu dir kommen und vielleicht über einen Themenbereich, der dich herausfordert, etwas sagen, was du so nicht hören möchtest. Dann würdest du zumindest dein Herz öffnen. Warum? Weil du mich kennengelernt hast. Weil du weißt, wie ich bin, weil du weißt, wie ich fühle, weil du weißt, was meine Motivation dir gegenüber ist. Vielleicht würdest du das nicht wollen, aber du wüsstest, der zu dir spricht, dem vertraust du und da möchtest du hinhören. Ich sage, ein Gott, an den du gar nicht glaubst, den du noch nie erlebt hast, es bringt fast gar nichts zu hören, was er über das Thema sagt. Du musst etwas ganz anderes zuerst erleben. Erleb mal seine Liebe, erleb mal seine Realität, erleb mal all das. Und wenn du das gespürt hast, dann hör hin oder red mal mit ihm über dieses Thema. Ich verstehe, dass du da Fragen hast, aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist erstmal, dass du hörst, wie real, wie liebevoll und wie gütig dieser Gott ist. Und das musst du erstmal erleben. Amen. Und deswegen ist mir auch völlig klar, dass Menschen zu einer anderen Schlussfolgerung kommen und auch ringen mit solchen Aussagen, wie ich sie gerade bringe hier. Das heißt, zuallererst müssen Menschen diese Liebe von Jesus erleben, spürbar und real, diese vergebende Gnade, die alles neu macht, die ein Herz füllt, die uns aus Finsternis rausreißt ins Licht, wie gesagt, uns alle, die wir an Jesus glauben. Und dann sagt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 15, weil wir so geliebt worden sind, gehört jetzt unser Leben nicht mehr uns, sondern ihm. Das ist die Schlussfolgerung. Wer diese Liebe Jesu erlebt, der sagt, hey, mein Leben, das gehört dir. Jesus ist nicht nur Retter. Er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern Jesus wird Herr und Retter. Jesus wird Retter, weil er gestorben ist, aber Jesus wird auch Herr. Das heißt, ich habe deine Liebe erlebt, ich habe erlebt, wie du bist und jetzt gehört mein Leben dir. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will das, was du möchtest. Das ist Nachfolge. Amen. Hey, und das gilt für alle Themen. Wir können mal ganz weggehen jetzt von diesem Thema. Nachfolge ist, mein Leben gehört dir. Hey, Gott liebt deine Meinung. Gott liebt es, wenn wir mit ihm ringen. Gott liebt es, wenn wir mit ihm diskutieren. Amen. 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 Gott ist kein Stoischer. Gott sagt, so ist es, sondern Abraham ringt mit ihm. Die Freunde Gottes ringen mit Gott, reden mit Gott und Gottes Herz ist zu bewegen. Amen. Und Gott sucht Menschen, die mit ihm reden und ringen und ihn kennenlernen. Also Gott liebt es, wenn du eine Meinung hast. Aber dann gibt es die Dinge, wo Gott manchmal was Klares sagt. Sagt, hey, das ist der nächste Schritt oder das ist, was ich von dir möchte. Ich gebe ein banales Beispiel. Vor 12 Jahren im Sommer, da hatte ich einen super Urlaub gebucht und dann hat Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du hier bleibst. Nicht wegfährst die 3 Monate, sondern 3 Monate auf dem Bau arbeitest für das gleiche Geld hier, 40 Stunden, für was du normalerweise für 10 Stunden die Woche gearbeitet hast. Das ist keine große Sache. Es war eine riesige Sache für mich. Ich wollte im Sommerurlaub wegfahren aus Berlin, ans Meer. Und Gott hat mir klar gesagt, es gibt einen Grund. Er möchte, dass ich hier bleibe. Und hey, so banal, das ist Nachfolge, zu sagen, hey, ich habe natürlich erstmal gerungen und diskutiert. Und dann hat er klar gemacht, nein, ich möchte, dass du hier bleibst. Und dann habe ich gedacht, okay, mein Leben gehört nicht mir, sondern dir. Dann bleibe ich hier. Das ist ein banales Beispiel, aber Nachfolge ist, was du willst, will ich auch. Amen. Und jetzt ist es einfach so, dass die gesamte Lebensgestaltung von Finanzen über Wohnort, Berufung, ja, wir reden mit Gott drüber und doch hat Gott eine Agenda. Und er lässt uns wissen in Matthäus 10, Vers 37, dass wer sein Kreuz nicht, also sein eigenes Kreuz nicht aufnimmt und ihm nachfolgt, ist seiner nicht würdig. Nachfolge bedeutet, du nimmst dein Kreuz auf dich und dein Kreuz ist anders als meins. Aber jeder hat seins, wo er sagt, mein Leben gehört dir und ich lege mein Leben, meine Rechte nieder und ich lebe für den, der mich erkauft hat. Amen. Das ist Nachfolge. Und nach Walter Heidenreich ist das das Problem, weil manche gar nicht wirklich bekehrt sind und so leben. Das ist mit Jesus leben. Ist nicht, oh, ist ja schön und fühlt sich so schön an, die Anbetung und Kaffee ist auch noch umsonst. Sondern es ist, hey, mein Leben gehört dir. Und versteht mich richtig. Da drin gibt's Ringen, da drin gibt's Kämpfe, da drin gibt's Dinge, die man gar nicht kann, obwohl man sie will. Das ist alles kein Problem. Petrus will Jesus nachfolgen und ihn nicht verleugnen. Und Jesus sagt, ich weiß, was du willst, aber du kannst es nicht. Du wirst mich 3-mal verleugnen. Und dann gibt er ihm eine der glorreichsten Prophetien, meiner Meinung nach. Er sagt, am Ende der Tage wirst du hingehen, wo du nicht hingehen willst, gebunden, wo du nicht hingehen möchtest. Und er prophezeit ihm, du wirst das erfüllen, was du jetzt noch nicht kannst, nämlich mir hinfolgen, wo auch immer das Lamm hingeht. Und ich werde es in deiner Lebenszeit in dir zustande bringen. Wichtig ist nicht, dass du es kannst, sondern dass du sagst, ich will, was du willst. Amen. Ich binde es zusammen. Das heißt, an anderen Themen kann es sein, dass du etwas gar nicht möchtest. Nehmen wir mal einfach eine Frau, die sich einen Mann wünscht oder einen Mann, der sich eine Frau wünscht. Und es kann sein, dass du in einem Alter bist oder in ein Alter kommst, wo du nicht weißt, ob das noch so zustande kommt. Und auch hier hat Jesus etwas bestimmt. Er hat gesagt, hey, Sexualität gehört in die Ehe. Das weiß das gesamte Alte Testament, das weiß das Neue Testament, das schreibt Paulus, wenn er sagt, hey, wenn ihr brennt, dann heiratet lieber, damit ihr nicht mehr brennt, sondern das ausleben könnt. Sehr pragmatisch. Aber das heißt für manche, dass sie trotzdem nicht einfach heiraten können. Und dann heißt es, dass für sie Sexualität, und es ist die Realität in Gemeinden landauf und landabwärts, dass sie etwas nicht leben können, was noch nicht mal falsch ist. Sie wünschen sich, auch vielleicht jemandem ganz nah zu sein, auch Sexualität auszuüben. Und sie können es nicht und sie machen es nicht. Warum nicht? Weil sie nicht die Ordnung Gottes haben in ihrem Leben, weil sie keinen Partner haben, den sie heiraten. Deswegen leben sie an dieser Stelle enthaltsam. Hey, das ist ein Kreuz. Das ist für manche eine Entscheidung, wo sie sagen, Jesus, ich liebe dich mehr als dieses Verlangen. Und das ist Nachfolge. Und die Frage, fordert Jesus sowas ein? So etwas fordert Jesus ein. Wer Vater, Mutter und andere Dinge mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer sein Kreuz nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und das Gleiche gilt für homosexuell fühlende Menschen. Ich will nicht drüber diskutieren, ob es von Geburt aus da ist, ob es mit DNA zu tun hat, dieses oder jenes. Ich habe eine Meinung, ist völlig egal. Ich kenne Menschen, ich weiß von Menschen, die so empfinden, von kleinster Kindheit auf, von später, wie auch immer, die dann zu Jesus kommen, die Jesu Liebe erleben, denen ihr Leben Jesus gehört, die Jesus wollen, die Ja gesagt haben zu Jesus und in einer Phase waren, wo sie nicht wussten, wie es sich in ihrem Leben entfalten wird. Sie nicht wussten, wird sich das jemals verändern, wird es jemals anders werden, werde ich jemals zu einer Frau hingezogen sein, werde ich jemals eine Frau lieben können oder umgekehrt eine Frau zu einem Mann. Aber die gespürt haben, wenn die Ordnungen Gottes so sind, dann will ich in den Ordnungen Gottes leben, auch wenn das ein Verzicht bedeutet, der, und das verstehe ich richtig, ganz gewiss nicht leicht ist. Und das ist die Herangehensweise, wie auch wir alle in unseren Themen mit Jesus leben, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir gerne hätten. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Dinge verändert. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Dinge wendet. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Dinge verändern kann, auch emotional, spürbar, auch in sexueller Orientierung. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber das ist nicht die Voraussetzung, ob wir in seinen Wegen leben. Ich glaube, dass Gott Partnerschaft gibt, dass Männer Frauen bekommen, nach denen sie sich sehen, und Frauen einen Partner finden, einen Mann finden. Das glaube ich. Und doch zeigt uns die Realität, dass es nicht bei allen immer der Fall ist. Und wenn damit jemand ringt, kein Problem. Wenn da jemand fällt, kein Problem. Aber wenn jemand sagt, ist mir egal, wenn Gott mir das nicht gibt, dann lebe ich es halt, wie ich möchte, das ist nicht egal. Und das ist der schmale Grat, den wir vor Augen haben müssen. Ringen ist kein Problem, also kein Problem in von, das ist nachvollziehbar, da ist Güte, da ist Gnade. Fallen ist kein Problem, da ist Güte und da ist Gnade. Prozesse ist kein Problem, aber wir stehen zu den Aussagen des Wortes Gottes. Und Jesus ist es wert und würdig. Und darauf bricht sich alles zurück. Egal, ob du als Frau einen Partner möchtest und deswegen nicht sexuell lebst, weil du ihn nicht hast. Ich möchte euch das sagen, es sind viele hier, die so leben. Im ganzen Leib, ich meine jetzt nicht heute hier, sondern insgesamt. Und viele Männer, die so leben und sich entschieden haben, so zu leben. Das Gleiche gilt für Menschen mit anderer sexueller Orientierung, wenn sich Dinge nicht verändern. Da gibt es keinen Plan B oder Plan C. Lasst uns Musik einspielen und aufstehen. Ich möchte euch einfach so weit über dieses Thema die Möglichkeit kurz geben, in eurem Herzen einmal mehr eure Entscheidung für Jesus festzumachen. Und mit Jesus leben heißt, ich folge dir nach. Mit dem Lamm heißt es in Offenbarung, sind Berufene, Auserwählte und Treue. Die sagen, ich gehe hin, wo auch immer du hingehst. Und hey, ich rede hier nicht einmal mehr von heroischen Entscheidungen. Ich bin so stark, kein Problem. Nein, ich rede von Herzenshaltungen. Die sagen, Jesus, ich will, was du willst. Im Kämpfen, im Ringen. Und Jesus, ich danke dir für alle hier, die mit dir gerungen haben in den letzten Jahren, um in Wahrheit, um in Reinheit, um deinem Wort gemäß zu leben. Ich danke dir für alle, die Chancen nicht ergriffen haben, nicht zugegriffen haben, um deinetwillen. In ganz anderen Themen. Vielleicht auch berufliche Chancen, wo ein Karrieresprung drin war und du hast gespürt, Gott sagt nein. Gott sagt dir danke. Danke, dass du mir vertraut hast. Danke, dass du dich auf meine Wege eingelassen hast. Das ist weit mehr als Sexualität. Es ist ein Lebensstil von, ich folge dem Lamm nach. In Finanzen, in Berufung, in Orten, wo ich lebe, in der Art und Weise, wie ich Leben gestalte. Und ja, auch in Sexualität. Ich segne euch. Und ich bete, dass ihr Frucht empfangt, wo ihr treu wart. Ich bete, dass ihr Segen empfangt, wo ihr Gott nachgejagt seid. Wo ihr euch festgemacht habt und nicht losgelassen. Und ich glaube, dass es immer Lohn hat und immer Auswirkungen hat und dass Gott immer Dinge zum Guten macht. Ich glaube nicht, dass es dann ein Lebensstil von großer Entbehrung ist, sondern dass darin Gott Berührung hat, Sättigung und Sattheit hat. Das Lamm wäre es würdig, auch wenn es anders wäre. Aber das Lamm und das Wesen von Jesus ist, dass da, wo wir unser Leben verlieren, wo wir unsere Rechte verlieren, da, wo er uns dazu auffordert, da gewinnen wir das Leben, nachdem wir uns sehen. Amen. Wer sein Leben verliert, genau an diesen Stellen, der wird niemals zu kurz ausgehen, sondern er wird das Leben bekommen, nachdem er sich im tiefsten sehnt. Vielleicht manchmal unter anderen Vorzeichen, aber mit einem Zeugnis, wo du am Ende der Tage sagen wirst, es war es wert, Jesus so nachzufolgen. Vielleicht bist du auch heute hier und hast diese Entscheidung noch nie getroffen, auch heute noch nicht bei dem Abendmahl. Auch da ist jetzt die Möglichkeit. Vielleicht machen wir alle unsere Augen zu für einen Augenblick. Wir haben das jede Woche, dass Menschen an diesem Augenblick im Gottesdienst sagen, ich möchte dieses Leben mit Jesus leben. Wir haben gerade wieder eine Taufe gehabt, wo mehrere Leute sich in den letzten Wochen hier im Gottesdienst bekehrt haben, die angesprochen worden sind auf der Straße, im Alltag. Und auch heute ist so ein Augenblick. Vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht warst du schon öfters hier. Und hast gehört, wer Gott ist, wie Gott ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und vielleicht spürst du jetzt in deinem Herzen, ich möchte auch mit Gott versöhnt werden. Ich möchte, dass meine Schuld getragen ist und abgetragen ist. Ich möchte mit Gott ins Reine kommen und mit Gott leben und sein Leben leben, was er für mich vorbereitet hat. Dann möchte ich dich einladen, dem einfach Ausdruck zu verleihen. Die Bibel sagt, wer das in seinem Herzen glaubt und möchte und es mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet werden, der bekommt ewiges Leben. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach einladen, kurz deine Hand auszustrecken und sagen, Jesus, ich möchte von dir Vergebung haben und ich möchte mit dir leben und mein Leben mit dir gestalten. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, heb einfach deine Hand nach oben. Dankeschön. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, heb einfach mal deine Hand nach oben und sag, Jesus, hier bin ich. Schenk mir neues Leben. Vergib mir meine Schuld. Vielen Dank. Dankeschön. Sag, Jesus, mach alles neu in meinem Leben. Danke. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich geliebt hast und dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du mich in deiner Familie haben möchtest. Ich habe deinen Ruf gehört. Ich reagiere darauf. Herr, vergib mir meine Schuld. Mach alles neu. Wasch mich rein von allem, was mich trennt von dir. Jesus, ich will mit dir leben, auf deinen Wegen gehen. Lehre mich, was dir wichtig ist. Erklär mir die Dinge. Schließ mir alles auf. Ich möchte dir vertrauen und ich möchte zu dir gehören. In deinem Namen. Amen. Amen. Lass uns diesen mutigen Leuten mal einen Applaus geben. Schön, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, komm gerne nach vorne. Wir beten gleich hier vorne, wollen segnen, wollen für dich beten, dir noch ein Heft schenken, einfach wo diese Dinge so zusammengefasst drinstecken. Es ist so, bei so einem Gottesdienst, wir haben hier vorne Gebet, wir haben eine Zeit, wo wir hier drin einfach so in dieser Atmosphäre von Gebet und Anbetung bleiben. Ihr könnt hier gerne sitzen bleiben oder ihr könnt gerne nach draußen gehen. Da gibt es Kaffee, Tee und Dinge, Kekse zum Essen oder die Info-Ecke, wo ihr Fragen loswerden könnt. Hier drin bleiben wir so in der Gegenwart Gottes stehen. Und das, was wir heute gehört haben, verinnerlicht das. Wir sind Liebhaber von Menschen, auch wenn wir eine Meinung haben. Und wenn wir eine Meinung haben, heißt es nicht, dass wir nicht lieben. Amen. Und Menschen dürfen unsere Liebe, unsere Wertschätzung, unsere Umarmung spüren. Und dann aber gleichzeitig Orientierung bekommen. Die Gemeinde, der Leib Christi, ist die Grundfeste der Wahrheit, sagt Paulus. Und wir sind ein Ort von Orientierung. Und es ist wichtig, dass Orientierung gefunden werden kann. Und Nachfolge gilt für uns alle. Und danke, Jesus, dass du das uns jedem Einzelnen hilfst, immer wieder neu dir zu vertrauen, immer wieder neu dir nachzujagen, in großer Gewissheit, dass du alles gut machst. Wer sein Leben an dich verliert, wird es immer gewinnen. Und so segne ich euch mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Liebe, mit seinem Schutz, mit seiner Freude, mit seinem Reden. Und Herr, wir danken dir, dass ein großer Aufbruch in unsere Stadt und in unser Land kommt, dass so viele zu dir ziehen wirst. Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen. Menschen, die sich nach Leben, Geborgenheit und Liebe sehnen. Wir danken dir, Jesus, dass du die Sehnsucht eines jeden Herzens bist. Und danke, dass du, Heiliger Geist, Jesus offenbarst. Amen. Amen. Ihr Beter, kommt gerne nach vorne. Und wenn ihr Gebet braucht, kommt auch gerne.